Ich wünsche euch allen auch noch einmal einen schönen, guten Morgen und einen gesegneten Sonntag und gutes Hören. Auch die Lieben, die draußen an den Geräten dabei sind, auch herzlich willkommen. Ich habe leider eine etwas unbequeme Nachricht noch für euch nachzutragen. Wir sind ja Hotspot, das kam schon eben raus, und sind gebeten, während des ganzen Gottesdienstes die Masken zu tragen, auch wenn wir auf den Stühlen sitzen. Und vergesst ganz besonders nicht, wenn ihr rumgeht, die Masken zu nehmen. Ich mache es ohne, weil ich sonst, glaube ich, nicht mehr auf die Länge gut verstanden werde. Wir wollen uns heute einmal wieder in die Schule begeben. Ah ja, danke schön. Kannst du den noch? Danke. So, jetzt haben wir irgendwie alles geregelt. Ja, Schule hört nie auf. Manche glauben, wenn sie dann aus der Schule entlassen werden, dann ist es vorbei. Mittlere Reife oder Hauptschule oder gibt es ja heute kaum noch, oder Abitur. Aber das stimmt nicht. Die Schule dauert ein Leben lang. Ich weiß nicht, wer das von euch schon so geschnallt hat. Ich muss mit fast 80 sagen, ich merke das heute immer noch, dass ich in die Schule gehe. In eine andere als damals, nicht aufs Gymnasium, sondern in die Schule Gottes. Damals so, für wen habe ich gelernt, für wen lernt ihr? Für den Lehrer oder für die Schule oder für die Eltern oder für die Gesellschaft oder für die Geschwister? Es gibt so viele Möglichkeiten, aber entscheidend ist, dass du dein Leben lang für dich selber Lernender bist und bleibst. Und so wollen wir das heute auch tun. Am besten geeignet für Lebenshilfe ist die Schule Jesu, ist die kostbare Bibel, das kostbare Wort Gottes. Und das sollten wir nicht klein reden, klein denken, klein rechnen. Es ist ganz wichtig, dass wir in diese Lebensschule Gottes permanent gehen. Ich habe viele Stunden da verbracht, um heute nun das, was Gott mir geschenkt hat, an euch weiterzugeben. Und ich möchte euch bitten, öffnet euer Herz. Öffnet euer Herz für die Gedanken Gottes. Der Predigttext steht im Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 22 bis 32. Da sind sie. An sich habe ich gesagt ab 22, aber ich habe jetzt den 21. dazu bekommen. Ihr habt von ihm gehört und auch verstanden, was in Jesus Wirklichkeit ist. Dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt, denn der richtet sich in Verbindung, in Verblendung und Begierden zugrunde. Ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert. Ja, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Als Menschen, die das Lügen abgelehnt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Wir sind doch als Glieder miteinander verbunden. Versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen, sondern hart arbeiten und mit eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdienen, damit der Notleidenden davon abgeben kann. Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Sonst kränkt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch euch durch Christus vergeben hat. Das ist ein ziemlich schwerer und inhaltsreicher Text. Und ich habe ihn, so wie man das in der Schule macht, so ein bisschen in Lektionen aufgeteilt, die wir zunächst mal nochmal verinnerlichen müssen, die uns eigentlich alle klar sind. Aber so eine wichtige erste Lektion ist: Bei der Bekehrung wird unser alter Mensch abgelegt. Und wer immer diese Bekehrung zu Jesus erlebt hat und Jesus als seinen Herrn angenommen hat, weiß, was das heißt. Abgelegt. Bei der Taufe ersäuft den alten Menschen und seine betrügerischen Begierden. Was ist der alte Mensch? Wir sagen das so schnell hin. Ich bin heute ein alter Mensch mit fast 80, aber das meine ich nicht. Was ist alter Mensch? Alter Mensch ist alles das, was zu dir gehörte vor deiner Bekehrung. Alles das, was du gewesen bist, was du getan hast, alles, was vor deiner Bekehrung geschehen ist, das ist der alte Mensch in dir oder das ist der alte Mensch, der du warst. Ich kann das gut verinnerlichen, weil ich schon Mitte 40 war, als ich zum Glauben kam und mich bekehrte. Das heißt, meine Zeit als alter Mensch war immer noch deutlich länger als die Zeit danach. Und ich weiß, das zu unterscheiden. Und ich weiß, wie schwer das ist, diesen alten Menschen ganz loszuwerden, was ich so gerne möchte und was mir so wichtig ist. Die zweite Lektüre, die lesen wir. Lest du mit den Versen bitte mit. Ich hatte jetzt eben den Dankeschön. Zweite Lektion lesen wir in Vers 22. Wir haben bei unserer Bekehrung den alten Menschen abgelegt. Das ist... 23 müsste jetzt sein, nicht? Wir haben... 23, bring doch mal bitte. Wir lernen, dass wir im Geist unseres Denkens erneuert worden sind oder erneuert werden. Ist euch das bewusst, dass mit der Bekehrung nicht nur der alte Mensch abgelegt wird, sondern wir eine Wende um 180 Grad machen und unser Denken, der innere Mensch, sich völlig auf den Kopf stellt, völlig anders wird. Bei mir war es eine Kehrtwendung und ich bin in der entgegengesetzten Richtung weitergegangen. Und das hat Folgen in jeder Konsequenz. Die völlige Umkehr im Denken führt uns dazu, dass wir, wenn wir diskutieren, im Geist Gottes diskutieren, in seinen Gedanken diskutieren und nicht mehr nach dem, was so in der Welt an Diskussionen läuft. Das ist eine ganz andere Sprache. Das sind zwei unterschiedliche Sprachen, die dort aufeinandertreffen. Es ist ein unterschiedlicher Denkprozess. Wenn wir von der Bibel her, von Gott her denken, denken wir völlig anders, als wenn wir von unserem Leben, unserem Alltag, unserem Beruf her denken. Und ich glaube, da liegt der wesentliche Knackpunkt, dass wir das begreifen und dass wir uns darauf einstellen. Und es gibt noch eine dritte Lektion. Das ist der Vers 24. Wir haben ein für alle Mal den neuen Menschen angezogen. Und das ist ganz wichtig für uns. Ein für alle Mal. Auch wenn du auf die Nase fällst und der alte Gerhard wieder aufsteht, ich habe trotzdem den neuen Menschen ein für alle Mal angezogen. Und daran dürfen wir festhalten. Und das macht Jesus immer wieder klar mit seiner Vergebungsliebe. Wir dürfen als neuer Mensch leben und gehen mit allen Fehlern, mit allen Macken, mit allen Schwächen, die wir haben. Und wir dürfen uns daran festhalten. Ein für alle Mal. Der neue Mensch geht nicht verloren. Dieser neue Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Nach Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gerechtigkeit und Heiligkeit. Was heißt das? Gerechtigkeit will ausdrücken unser Verhalten den Menschen gegenüber, unser Verhalten den Geschwistern gegenüber. Das ist mit dem Begriff Gerechtigkeit im weitesten Sinne gemeint. Und das ist inhaltsschwer. Wir kommen darauf später noch etwas mehr. Und die Heiligkeit ist die Haltung Gott gegenüber, die ihm den Raum lässt, so zu sein, wie er sein will. Die Heiligkeit, die ihn akzeptiert in seinem Handeln, ohne dass ich alles verstehen muss. Das sind auch zwei große Gegensätze, die hier aufeinandertreffen. Wir gehören nicht mehr der alten Vergangenheit an, Verderbtheit an, der alten Sünde an. Wir gehören zu unserem Schöpfer. Wir gehören zu Jesus. Das drückt der neue Mensch aus. Und ich möchte euch auffordern, zieht eure Grabkleider aus und lasst das weg. Nehmt neue Klamotten. Es gibt auch einen schönen Text, der uns neu einkleidet in der Bibel, den habe ich jetzt nicht. Aber ich musste an Lazarus denken. Jesus ging ja nicht direkt, als er gerufen wurde, sondern erst 4 Tage später. Und als er ans Grab wollte, da wurde ihm gesagt, er stinkt schon. Das heißt, er war im Tod und Jesus sagte, komm heraus. Und er legte seine alten Kleider ab und zog ganz neue und frische an. Kommt aus dem Grab des alten Menschen heraus und lasst euch neu einkleiden von Gott, dem Herrn, und werdet ihm auf eurem Wege immer ähnlicher. Aber alle diese Lektionen sind nichts wert, wenn wir nicht auch das ein wenig praktisch machen. Paulus erwähnt im Schwerpunkt 5 Sünden. Er sagt, dass wir sie vermeiden sollen. Und er erklärt auch die Gründe dafür. Und er erklärt uns auch, was wir stattdessen tun sollen. Es steckt noch etwas mehr in dem Text, aber ich habe mich bewusst auf diese 5, werdet ihr jetzt gleich sehen, auf diese 5 Sünden begrenzt, beschränkt. Vers 25. Lügen. Oder ihr müsst einander die Wahrheit sagen, wie es uns das Wort hier sagt. Lüge und Wahrhaftigkeit stehen sich gegenüber in unserer Gesellschaft, in unserem Leben. Lüge, was ist Lüge? Es ist eine Aussage, die bewusst falsch gemacht wird, um selbst daraus einen Vorteil zu haben oder etwas Bestimmtes erreichen zu wollen. Das ist Lüge und wir haben ein so gutes Beispiel in dieser Welt für diese Lüge, wie wir es so in der Form bisher nie hatten. Und das ist der amerikanische Präsident. Der lügt, dass sich die Balken biegen. Das ist unfassbar, wenn man das also mal so klar nimmt. Und diese Lügen haben alle das Ziel, ihn groß zu machen. Nicht das Volk, nicht, nein, ihn. Er ist also ein absoluter Egoist. Er will groß sein. Und alle Lügen führen in diese Richtung und alle hypothetischen Negativaussagen. Es ist eine Summe von Lügen, das ist so unglaublich, dass inzwischen sogar die sozialen Medien nicht mehr alle seine Twitter abnehmen, sondern anfangen, die zu sortieren oder zu beurteilen. Unglaublich, das ist sonst noch nie passiert, aber beim Trump machen sie das jetzt. Es ist zu viel, was da gekommen ist. Also nehmt ihn nicht als Beispiel oder als Wohltat, auch der macht das ja auch, jetzt kann ich ja auch so richtig lügen, dass die Balken biegen, damit ich dabei gut rauskomme. Nein, das ist das schlechteste Beispiel, das wir haben können. Und ich wünschte mir nur, dass das amerikanische Volk von diesem Mann befreit wird und wieder zu einem Stück Normalität zurückkehren dürfen. In unserem Text heißt es auch, Satan ist ein Lügner. Und wenn ich das so umsetze, dann ist Satan in diesem Mann. Und er behauptet, er sei gläubig. Das passt nicht zusammen. Und man kann immer wieder nur sagen, an den Taten, an ihren Worten werdet ihr erkennen, was Wirklichkeit ist. Und nicht an Gerede. Satan will uns glauben lassen, dass Gott ein Lügner sei. Wir denken an die Geschichte im Paradies, als die Schlange zur Eva sagt, hat Gott denn wirklich gesagt? Zieht also in Zweifel, was Gott gesagt hat. Er will Gott zum Lügner machen. Und das ist ja sein Ziel, sein Weg. Und wir fallen darauf ein, immer wieder. Wenn wir lügen, ist Satan am Werk. Und wenn wir die Wahrheit sprechen, ist Gott am Werk. Also lasst uns das auch mal verinnerlichen, dass wenn wir nicht bei der Wahrheit bleiben, dass da Satan in uns wirkt und uns dazu bringt. Und lasst uns schnell umkehren, ganz schnell umkehren. Um Vergebung bitten und zur Wahrheit zurückkehren. Gerade in dieser Zeit, wo der Begriff Wahrheit so schwierig ist, jeder seine eigene Wahrheit hat. und die Wahrheit Gottes nicht mehr zählen soll. Der Begriff Lüge hat ein weites Spektrum. Nur um mal so ein bisschen, so ein paar Ideen anzukratzen. Also schon Schönfärbung ist Lüge. Oder etwas weglassen ist Lüge. Oder Übertreibung ist Lüge. Das heißt also, es ist ein ganz breites Band. Das sind nicht nur harte, direkte Lügen, sondern sie sind dann auch noch häufig intelligent verbrämt. Manche wollen wir nicht, weil sie kommen so aus uns heraus, weil es in uns steckt. Und andere wollen wir, und das ist der eigentliche Gefahrenpunkt, den wir sagen müssen. Es gibt dann so grob gesehen drei Arten von Lüge, über die wir uns dann auch zurückziehen können und sagen, naja, Lüge, klar, ist nicht. Aber es gibt ja die Notlüge, nicht? Die muss man doch machen dürfen. Nein, es gibt auch keine Notlüge. Ja, dann gibt es aber doch die barmherzige Lüge. Ich kann dem doch nicht sagen, dass er Krebs hat. Es gibt auch keine barmherzige Lüge. Es gibt nur die Wahrheit, und es sollte die liebevolle, einfühlsame Wahrheit sein, die wir weitergeben. Keine Notlüge, keine barmherzige Lüge, sondern liebevolle Begleitung, liebevolles Empfinden, liebevolle Wahrheit. Man kann da reinknallen und dann kann Wahrheit sehr wehtun. Und wenn wir liebevoll damit umgehen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. In Johannes 2,21 lesen wir, ihr wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Keine Lüge aus der Wahrheit ist. Und noch eine Textstelle aus Offenbarung 22. Die Hölle ist für jeden, der die Lüge liebt und tut. Das wirft eine Frage auf. Werden alle Menschen, die lügen, dann in die Hölle gehen? Ich denke, das ist nicht so. Nur die, die die Lüge wirklich lieben und sie bewusst aussprechen und ständig aussprechen und in dieser Lüge leben, wie zum Beispiel dieser Mann, den ich eben nannte, für die ist die Bestimmung ihres Weges klar. Aber die Lügen, die bei dir passieren und die du bereust und die du zurücknimmst und der du eigentlich in der Wahrheit leben willst, die sind nicht heilstötend. Das sollten wir auch wissen. Und wir sollten wissen, dass wir allen Menschen die Wahrheit schuldig sind. In der Ehe, dem eigenen Ehemann, der eigenen Ehefrau, in der Gemeinde, den Geschwistern. Alles, was wir zurückhalten, aber darauf kommen wir später noch deutlicher, ist im Grunde Unwahrhaftigkeit. Und auch die belastet Beziehungen, auch die möchte Gott nicht. Ich komme zu der zweiten Sünde, großen Sünde. Und das ist der Zorn. Der Zorn. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Was ist das Gegenteil von Zorn? Das Gegenstück, kann man besser sagen. Vergebung. Ich muss ihn aufheben. Ja, Danke sagen ist zu wenig. Ich muss vom Zorn weg, und das schaffe ich nur über die Vergebung. Vergebung ist ein Schlüsselwort, darüber haben wir auch diese Wochen gehört nach unseren Themen. Zorn ist emotionales Aufbegehren. Es ist also eine ganz starke emotionale Situation für jeden, der in diesem Zorn ist. Und dann meistens, wenn dir irgendetwas nicht gefällt. Aber ihr werdet es mir nicht glauben, es gibt sogar gerechten Zorn. Das habe ich in der Bibel gefunden und gelesen. Denn ist Gott gerecht oder nicht? Okay. Und Gott ist häufig zornig gewesen. Ist er da nicht gerecht gewesen? Doch. Das ist gerechter Zorn. Ich denke so an Jesus, als er in den Tempel kam und die Tische der Verkäufer umgeschmissen hat und sie aus dem Haus gejagt hat. Ihr habt aus dem Bethaus Gottes eine Räuberhöhle gemacht. Das war Zorn pur, gerechter Zorn. Das sollten wir auch wissen. Auch Gott war zornig. Es ist im Alten Testament häufig die Rede von Zorn, von Gottes Zorn, der sogar so stark ist wie Feuer. Da flammte Gottes Zorn gegen Israel auf. 4. Mose 25. Gerechter Zorn bei uns, gibt es den? Ich persönlich würde sagen, wenn ich mich angucke, nein. Ich weiß nicht, wer von euch den Mut hat, sagen zu können, zu wollen, also ich kann gerechten Zorn haben. Unsere Gefühle, unser Inneres ist so von Sünde durchwebt, dass wir die absolute Gerechtigkeit im Zorn gar nicht haben können. Und wir haben nicht das, was Gott hat. Er sieht alles, er kennt alles, jede Einzelheit. Und sein Zorn richtet sich konkret auf den Wissensstand, den er hat. Und der ist absolut. Und unser Wissensstand ist so klein. Wenn wir auf etwas zornig sind, dann ist das in der Regel schon Sünde, weil wir auch nicht alles wissen. Also wir dürfen uns den gerechten Zorn Gottes ansehen und aushalten und ausrichten auf ihn. Wir dürfen aber auch wissen, dass wir diesen gerechten Zorn nicht haben können. Wenn wir im Zorn sind, dann kommt Bosheit auf, dann kommt Rachsucht auf, dann kommt Eifersucht auf, dann kommt Hass auf, dann kommen ganz viele negative Dinge auf, gefühlsmäßig in diesen Zorn hinein. Groll gehört auch dazu. Zorn breitet sich aus wie ein Feuer. Gott war dieses Feuer, wie ein Feuer. Und es ist kaum zu löschen. Wenn wir mal so an Kalifornien denken, kaum zu löschen, diese Brände, die dort sind. Wenn wir an das Feuer auf dem Kilimandscharo denken, das noch viel schwerer zu löschen ist, in 3000 Meter Höhe, weil man gar nicht die Geräte, die Technik hat, die wir kennen, um dagegen vorzugehen. Es ist fast nicht auszulöschen. So ist Zorn. Wenn er nicht gebremst wird, wenn er nicht weggenommen wird, breitet er sich immer weiter aus, mit all seinen Facetten und stört und macht alles kaputt. Nur Vergebung kann dieses Feuer löschen. Nur Vergebung. Wo wir nicht so leben in der Vergebung, wird sich das Feuer des Zorns ausbreiten und wird das Werk Gottes zerstören. Und das ist unter Umständen auch die Gemeinde, die dadurch zerstört wird, gestört wird, erhebliche Schwierigkeiten hat. Der Löschzug Gottes, liebevolle Vergebung, Vergebungsliebe am Kreuz. Und so kann ich nur sagen, vergebt einander, wo ihr etwas zu vergeben habt. Und gebt dem Teufel keinen Raum, in dem ihr euch im Zorn auslasst. Ich komme zu der dritten Sünde. Vers 28. Wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen, sondern hart arbeiten. Oder wenn wir diesen Text weiterlesen, dann kommen wir vom Stehlen zum Teilen. Das ist ein ganz interessanter Gegensatz, wenn wir uns das so angucken. Diebe sind wir eigentlich alle in unserem Leben irgendwo gewesen. Ich auch. Diebe, die sich etwas angeeignet haben, genommen haben, was ihnen nicht zustand, nicht rechtmäßig zustand. Wir haben das in den 10 Geboten. Du sollst nicht stehlen. Das ist eines der wichtigen Ordnungen, die Gott uns gibt. Und doch tun wir es immer wieder. Wir suchen unseren eigenen Vorteil und sollten das Stehlen nicht nur mit Dingen verbinden, die man greifen kann, mit Geld oder Ähnlichem, sondern wir können vieles andere stehlen, was nicht gut ist, Schulden nicht begleichen, falsches Gewicht haben und den anderen über den Tisch ziehen. Das war in meiner Zeit, bevor ich zum Glauben kam, auch so ein Problem und ein Thema und dann noch viel mehr ein Thema, als ich zum Glauben gekommen bin. Es war ungeheuer spannend, das, was ich da wirklich an Lüge, an Falschheit gemacht habe, aufzugeben. Und falsche Geschäfte abzugeben. Und ich weiß nicht, ihr könnt euch vorstellen, wie meine Obrigkeit damals handelte. Die sagte, der ist total verrückt geworden. Den muss man abschaffen. Aber sie konnten ihn nicht abschaffen, weil jedes schlechte Geschäft, das ich abgegeben habe, durch 2 neue, gute, von Gott gesegnete, ersetzt wurde. Also der Erfolg war ungeheuer. Aber für mich war es schweißtreibend und es war demütigend, in jeder Beziehung das zuzugeben und es dann zu korrigieren. Aber Gott hat das so gesegnet, dass ich darüber sehr froh geworden bin. Und ich kann euch nur empfehlen, korrigiert, wenn ihr das dann begriffen habt. Der alte Mensch ist auf Stehlen angelegt. Da können wir tun und lassen, was wir wollen. Aber Gott will uns das abnehmen. Er will uns davon befreien. Und das ist eine wirkliche Befreiung. Und dabei sagt er, wir dürfen auch privates Eigentum haben. Es ist nicht so, dass wir nichts haben sollten, sondern wir dürfen haben. Und wir müssen es nur ehrlich erworben haben. Das steht dabei. Ehrlich erworben. Und wenn du was erbst, ist das auch ehrlich erworben, um ein Beispiel zu nehmen nur. Das kann dann sogar mal eine große Summe sein. Die Frage ist dann, was du damit machst. Und da kommen wir zu dem neuen Menschen. Der neue Mensch ist auf Teilung angelegt. Auf Geben. Auf Weitergeben. Wir sollen hart arbeiten, so sagt uns der Text. Hart arbeiten und ehrlich arbeiten. Und wir sollen mit dem Erworbenen dann uns selber unterhalten. Also wir sollen unseren Lebensunterhalt selber verdienen, wie es Paulus gemacht hat. Obwohl ihm als Prediger zustand, dass er versorgt wird. So wie wir unseren Pastor versorgen aus der Gemeinde und das ihm zusteht und das auch völlig in Ordnung ist. Paulus hat selber hart gearbeitet. Aber ich will damit sagen, nicht sagen, dass unser Pastor nicht hart arbeitet. Der arbeitet auch sehr hart. Ich habe da so manchen Einblick und das ist schon heftig, was er leistet. Wir sollen hart arbeiten und dann aber auch unseren Besitz teilen. Anderen helfen, die nichts haben, anderen helfen, die Probleme haben. Und da sind wir als Gemeinde schon ein ganz guter Verein, das kann ich wirklich sagen. Ich habe das selber so einige gute Erlebnisse gehabt und meiner sozialen Tätigkeit, die ich hier teilweise tue in der Gemeinde, wo mal Geld nötig war. Ich habe nie den Mangel gehabt, wenn ich etwas zum Weitergeben brauchte, es zu bekommen, wenn dann bei mir der Topf nicht mehr reichte. Das ist also schon ganz etwas ganz Tolles. Aber das müssen wir alle lernen. Wir müssen alle lernen, den Blick für den anderen haben und sehen, dass wir verdienen und Geld haben, damit wir es weitergeben können, damit wir helfen können. Das ist ganz wichtig. Es kommt die vierte Sünde. Vers 29. Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen. Oder ich kann auch sagen, meidet faule Worte. Faule Worte, hässliche Worte. Wir sollten Worte der Gnade sprechen. Und wir müssen wissen, Mund und Herz sind miteinander verbunden. Von innen heraus kommt alles, was aus dem Mund herauskommt. Gott hat selber gesagt, ihr könnt euch nicht äußerlich reinigen mit Händewaschen und sonst was. Ihr seid einfach schmutzig. Es kommt alles von innen heraus. Wir müssen also diese Reinigung, diesen Filter permanent einbauen. Filter vor den Mund, dass jedes hässliche und faule Wort gar nicht erst raus kann. Das ist das, was der Herr von uns möchte, dass wir das tun. Matthäus 12, 34. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und ihr könnt bei jedem erkennen, aus der Fülle des Herzens seines Redens, was in ihm steckt. Jedem. Also keiner kann sich so toll verstellen, dass man es nicht erkennt. Selbst Trump kann sich nicht verstellen. Noch so rhetorisch begabt, wie er ist. Es kommt die innere Wahrheit heraus, die in ihm ist. Und das ist das, was wir sehen müssen und was wir über uns selber wissen müssen. Wenn ein Mensch zu Gott gefunden hat, zu Jesus gefunden hat, dann dürfen wir erwarten, dass er sich darum bemüht. Und dann dürfen wir erwarten, dass sich etwas geändert hat, seine Redeweise. Denn wenn sich das Herz ändert und Jesus ins Herz eingezogen ist, dann ändert sich auch das, was aus dem Mund herauskommt. Das dürfen wir erwarten von jedem. Und wir dürfen uns daran messen und wir dürfen uns daran erinnern. Und ihr dürft mich auch ansprechen, wenn ein nicht gutes Wort aus meinem Mund kommt. Ich bin nicht Jesus, ich bin ein gefallener Mensch, aber ein begnadigter Sünder. Und das schließt ein, dass Sünde immer wieder auch in mein Leben kommen kann. Aber ich hoffe, ihr könnt mir nicht mein Bemühen absprechen, gute Worte, aufbauende, ermutigende Worte zu reden, freundliche Worte zu sein, freundlich zu sein im Umgang. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das klar machen und dass diese Herzenssprache unser Leben ausmacht. Wenn das Herz sich ändert, sollte sich auch die Sprache ändern. Und das können wir aneinander sehen. Deine Worte haben Macht zum Guten und deine Worte haben auch Macht zum Bösen. Mach dir das klar. Wenn du es nicht sortierst, machst du vielleicht manches Ungute in den Weg setzen, was gar nicht ist. Unser Auftrag ist aufbauen, ermutigen und predigen, Gnade predigen. Aber in Klarheit und Wahrheit. Das andere ist nicht damit ausgeblendet. In Wahrheit und Klarheit Gnade predigen. Und anderen helfen, dass sie Jesus näher kommen. Das soll auch das Ziel einer jeden Predigt sein, dass sie auf ihrem Lebensweg weiterkommen. Wir kommen zur fünften Sünde, Vers 30 und 31. Fort mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede. Bitterkeit. Oh, wie viele Menschen sind bitter. Wie vielfach ist mir das in der Seelsorge begegnet, dass tiefe Bitternisse in ihnen sind und kaum Bereitschaft, kaum Fähigkeit, diese Bitterkeit abzugeben, loszuwerden, die mitunter Jahrzehnte alt ist und immer wieder hochkommt. Was ist das Gegenteil von Bitterkeit? Fröhliches Glaubensleben. Fröhliches Glaubensleben. Ich kann nicht fröhlich sein, wenn Bitterkeit in meinem Herzen ist. Und auch das merken wir aneinander. Das spüren wir aneinander. Bitterkeit ist eine starke Feindseligkeit. Wenn mir irgendjemand was getan hat, was mir nicht gefällt, dann kommt diese Bitterkeit und wir haben Böswilligkeit gegen ihn und diese Bitterkeit führt dann auch zum Zorn. Zorn und Bitterkeit sind einander ganz ähnlich. Das sind Geschwister, das sind fast Zwillinge, die zwei. Bitterkeit und Zorn. Der Zorn ist die äußere Explosion der inneren Gefühle. Die Bitterkeit sitzt drin und der Zorn kommt raus. Das ist also im Grunde das Bild, was wir uns klar machen müssen. Warum sollen wir Bitterkeit meiden? Und da kommt im Text ein ganz wichtiges und interessantes Wort, das wir uns nehmen müssen. Sonst kränkt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt habt. Bitterkeit kränkt den Heiligen Geist. Das müssen wir uns auch klar machen. Betrübt ihn, kränkt ihn. Der Heilige Geist lebt in jedem Gläubigen. In jedem von uns ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist enttäuscht, wenn er merkt, dass Bitterkeit und Zorn in uns lebt. Das ist das, was wir wissen müssen. Der Heilige Geist wünscht sich eine Atmosphäre der Liebe, des Friedens, der Freiheit, der Freundlichkeit. Und wenn du das ausstrahlst, dann hast du einen wunderschönen Aufenthaltsort für den Heiligen Geist geschaffen. Und er wird dich auch führen und leiten und das für dich umsetzen, was du vielleicht nicht so kannst. Liebe und Freude und Frieden, die Früchte des Geistes. Der Heilige Geist kann uns nicht verlassen, denn er hat uns versiegelt. Er ist also mit uns verbunden und das macht ihn so schwierig und die Situation so schwierig. Zweitens, Bitterkeit betrübt den Sohn Gottes, betrübt Jesus. Er starb für deine und meine Sünde am Kreuz. Man kann nicht einfach so weiter sündigen und das ungeschehen machen, kann ich nicht. Und schließlich, Bitterkeit betrübt auch Gott in unseren Vater im Himmel. Er hat uns vergeben, die wir an Jesus glauben. Wenn wir nicht vergeben können, entwickeln wir Bitterkeit und Hartherzigkeit. Wir verletzen uns damit selber und verletzen auch Gott. Wir sollen weichherzig und freundlich sein. Das ist das, was Gott von uns möchte. Und schließlich Vergebung als sechster Punkt. Wenn wir lernen zu vergeben und zu vergessen, lernen wir das Geheimnis eines fröhlichen Glaubenslebens kennen. Fröhliches Glaubensleben geht nur über Vergebung. Und das fröhliche Glaubensleben, das möchten wir doch alle gerne haben, das wünsche ich mir auch. Und in diesem fröhlichen Glaubensleben können wir einander in Liebe ertragen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. In Liebe ertragen, das, was uns auch Gottes Wort hier sagt. Und da gibt es dann drei Begriffe noch. Die Güte, selbstloses Sorgen um das Wohl anderer. Das ist Güte, ohne einen Lohn. Es ist einfach tun und uns kümmern um den, der es braucht. Mitleid heißt mitfühlen und mitleiden. Interesse an dem anderen zeigen. Bereitschaft, eine Last mitzutragen. Das ist Mitleid. Nicht achtlos vorübergehen und nicht beachten und sagen, ist mir egal, was der andere hat. Und schließlich Vergebungsbereitschaft. Vergehen an mir zu vergessen, persönlich erfahrenes Unrecht einfach nicht zur Kenntnis zu nehmen und kein Verlangen nach Vergeltung zu haben. Ich komme zum Schluss. Das eindrucksvollste Zeugnis für Vergebungsbereitschaft ist unser Herr Jesus. Er ist in dieser Vergebungsbereitschaft und in seiner Vergebungsliebe für uns ans Kreuz gegangen, um unsere Schuld und Sünde zu vernichten. Das sollten wir nie vergessen. Das ist der Schlüssel. Und wir kommen damit zum Anfang. Er hat uns aus dem alten Menschen zum Neuen gemacht, damit er und der Heilige Geist in uns leben können. Das ist Gnade, diese Liebe, diese Vergebungsbereitschaft. Und unter dieser Gnade dürfen wir leben. Wir können anderen Menschen in Liebe ertragen. Das ist das Wichtige. Lieben, begegnen, die wir mögen, ist einfach. Aber da, wo wir Schwierigkeiten haben, in Liebe ertragen, im positiven Sinne, das können wir dann. Und so erfüllt uns Gott unsere Bitte nach geistlicher Heilung. Wie am Anfang der Vers, der über den ganzen Gottesdienst steht und sagt, heile du mich, Herr. Und das ist nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern wir waren jetzt bei der geistlichen Gesundheit, die ganz wichtig ist. So werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Und ich wünsche mir sehr, dass ein Stück von dem in eure Herzen hineinfällt und euer Leben verändert und das Leben mit Jesus immer sichtbarer macht. Amen.